Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Josephine Schulz. Schönen guten Tag. Die Bundesregierung tut nicht genug für saubere Luft. Das hatte die Deutsche Umwelthilfe immer wieder beklagt und hat vor Gericht in weiten Teilen Recht bekommen. Zum Urteil und den Folgen gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem widmen wir uns der Idee einer globalen Mindestbesteuerung von Superreichen. Darüber sprechen aktuell die G20-Entwicklungsminister in Brasilien. Und wir wollen klären, wie könnte so etwas funktionieren und was würde das auch konkret für Deutschland bedeuten. Die Deutsche Umwelthilfe nutzt immer wieder das Instrument der Klagen vor Gericht, um die Bundesregierung zu ambitionierterem Umwelt- und Klimaschutz zu bewegen und ist damit auch ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Zuletzt hatte sie unter anderem Recht bekommen, dass die Ampel ihr Klimaschutzprogramm nachschärfen muss. Und heute dann der nächste Erfolg, auch beim nationalen Luftreinhalteprogramm muss nachgebessert werden, hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. Dabei geht es vor allem um den Ausstoß von Feinstaub und Stickoxiden. Sebastian Engelbrecht dazu.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gab dem Kläger der Deutschen Umwelthilfe im Kern Recht. Die Vorsitzende Richterin Ariane Holle erklärte im Urteil, dass die Schadstoffprognose, die dem Luftreinhalteprogramm der Bundesregierung zugrunde liegt, fehlerhaft ist. Gerichtssprecherin Christiane Scherhorn erklärte,
weil teilweise nicht die aktuellsten Daten eingestellt wurden, die bis zur Beschlussfassung vorlagen, teilweise Veränderungen auch in gesetzlichen Regelungen nicht entsprechend berücksichtigt wurden.
So sei etwa der Klimaschutzprojektionsbericht 2023 nicht berücksichtigt worden, sondern ein veralteter Bericht von 2021. Zudem seien Lockerungen von Umweltauflagen bei der Luftreinhaltung nicht berücksichtigt worden. Die Bundesregierung beschloss das Luftreinhalteprogramm 2019 und legte im Mai dieses Jahres eine aktualisierte Fassung vor. Mit dem Programm setzt sie eine europäische Richtlinie zur Reduktion von Luftschadstoffen bis zum Jahr 2030 um. Es geht insbesondere um den Ausstoß von Ammoniak, Feinstaub, Schwefeldioxid und Stickstoffoxid. Jürgen Resch, der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, verbuchte das Urteil als Erfolg.
28.000 Menschen sterben jedes Jahr an Stickstoffdioxid, 68.000 Menschen jedes Jahr vorzeitig an Partikel. Die Bundesregierung wurde heute dazu verurteilt, mehr zu unternehmen, die Luft sauber zu machen und damit eben diese vorzeitigen Todesfälle und Hunderttausende an Erkrankungen einfach zu vermeiden.
Die Bundesregierung hat ihre ehrgeizigen Ziele zur Luftreinhaltung heruntergeschraubt. Sie hat ursprünglich strengere Vorgaben schließlich doch gelockert. Dem aktuellen Luftreinhalteprogramm liegen deshalb in mehreren Bereichen veraltete Werte zugrunde, die strengere Vorschriften voraussetzen. So bemängelt das Gericht zum Beispiel, dass die Bundesregierung das vor knapp einem Jahr verabschiedete Gebäudeenergiegesetz in seiner endgültigen Fassung nicht in das Luftreinhalteprogramm eingearbeitet hat. Dabei ging es um den Einbau von Heizungen auf der Basis erneuerbarer Energien. Das Gebäudeenergiegesetz in seiner endgültigen Fassung erlaubt den Betrieb von Holzpelletheizungen, was zu einer stärkeren Feinstaubbelastung der Luft führt. Darüber hinaus stellt Gerichtssprecherin Scherhorn fest,
bei den Maßnahmen betreffend den Ausstieg aus der Kohleverstromung wurde davon ausgegangen, dass bis Ende 2029 alle Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Das ist auch nicht zu erwarten.
Auch im Bereich Verkehr sieht das Gericht Prognosefehler. Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe machte einen Vorschlag, wie die Bundesregierung sofort auf das Urteil reagieren könne.
Eine Maßnahme, die bei Stickoxiden sofort wirken würde, wäre ein Tempolimit. Also das zu wiederholen, was in den Niederlanden 2019 passierte, dass man eben dort ein Tempolimit auf den Autobahnen tagsüber von Tempo 100 eingeführt hat, nicht wegen Klimaschutz, sondern um eben die Stickoxidemissionen zu reduzieren.
In jedem Fall muss die Bundesregierung ihre Schadstoffemissionsprognosen verändern und damit auch das Luftreinhalteprogramm. Und sie muss dann aller Voraussicht nach strengere umweltpolitische Entscheidungen treffen, um die europäisch gesetzten Emissionsziele einzuhalten. Die Deutsche Umwelthilfe gewann den Prozess allerdings nicht auf ganzer Linie. Das Gericht wies die Forderung der Umwelthilfe zurück, nach der die Regierung einen sogenannten Reduktionspfad von 2025 bis 2029 vorlegen müsse, mit stetig verschärften Schadstoffgrenzwerten.
In Deutschland soll bei der Entwicklungszusammenarbeit gespart werden. In Brasilien, wo sich aktuell die Entwicklungsminister im Rahmen der G20 treffen. Da wiederum geht es um größere gemeinsame Ambitionen gegen Armut und für Klimaschutz, auch für Zugang zu Trinkwasser. Das passt nicht so ganz zusammen, denn natürlich braucht es dafür auch Geld. Aber Brasilien, das momentan den G20-Vorsitz innehat, hat auch eine Idee, wo man dieses Geld herbekommen könnte, nämlich von den sogenannten Superreichen. Und da ist durchaus einiges zu holen. Der neue globale Vermögensreport hat erst kürzlich wieder gezeigt, dass vor allem die Allerreichsten, also Menschen mit über 100 Millionen Dollar Finanzvermögen, ihren Reichtum zuletzt noch mal besonders stark steigern konnten. Und das gilt auch für Deutschland. Brasilien stellt sich nun also vor, beziehungsweise orientiert sich an einem Konzept des Ökonomen Gabriel Sügmann, dass Milliardäre mit einer globalen Mindeststeuer von 2% zur Kasse gebeten werden könnten. Und die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat schon gesagt, sie unterstützt diese Idee, fragt sich trotzdem, wie realistisch das ist, denn alleine innerhalb der deutschen Regierung will der Koalitionspartner FDP davon gar nichts hören. Ich konnte über diese Idee einer Vermögenssteuer für Milliardäre vor der Sendung genauer sprechen mit dem Ökonomen Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der sich intensiv damit beschäftigt hat, auch was das für Deutschland bedeuten würde. Schönen guten Tag, Herr Bach.
Hallo.
Herr Bach, können Sie noch mal dieses Konzept von Brasilien beziehungsweise ja eigentlich des Ökonomen Sügmann skizzieren? Also was genau soll da in welcher Höhe besteuert werden?
Die Idee ist, mit einer Vermögensteuer von immerhin 2% des Vermögens pro Jahr eine Art Mindestbesteuerung für Superreiche zu erreichen. Die Einkommensteuerzahlungen der Steuerpflichtigen können angerechnet werden, sodass, wenn eben die Superreichen auch Einkommensteuer zahlen, dann ändert sich nicht oder nicht viel. Da die aber häufig gar keine Einkommensteuer mehr zahlen, weil sie alles in ihren Family Offices, Holdingstrukturen und Unternehmen bunkern, dann müssen sie zusätzlich die Vermögensteuer zahlen. Und die Idee ist, dass man damit eben auch für die Superreichen wieder Steuerbelastungen von um die 30% herstellen will, die wir ja in der Breite der Gesellschaft und insbesondere bei den Besserverdienenden haben.
Gerade die Superreichen haben ja ihr Vermögen häufig wahrscheinlich in der ganzen Welt verteilt und investiert, ob jetzt in Luxusvillen, Konten in anderen Ländern oder dergleichen mehr. Wie würde man damit umgehen oder wie würde man sich das unter den Ländern aufteilen, wer dann welche Steuer erhebt und bekommt?
Also vorgeschlagen ist, dass man die weltweit koordiniert einführt, denn die Superreichen leben ja meistens in den reichen Industrieländern oder auch in bestimmten Standorten wie der Schweiz oder in Österreich. Die muss man dann auch natürlich zum Mittun bringen. Das ist aber kein Problem, wenn sich die großen G20-Länder, also insbesondere die EU und die USA darüber einig werden, dann ist es ja kein Problem, auch die kleineren Länder da so unter Druck zu setzen, dass sie bei so einer Besteuerung mitmachen.
Und glauben Sie, so eine globale Mindeststeuer würde Steuerflucht verhindern oder eher noch anheizen? Weil ja absehbar wahrscheinlich eben nicht alle Länder bei sowas mitmachen würden und dann vielleicht der Anreiz, sich in Steueroasen zu verabschieden oder selbst zur Steueroase zu werden, eventuell sogar noch steigen würde?
Ja, die Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte mit vergleichbaren Projekten einzelner Länder, also etwa Frankreich unter Hollande vor 10 Jahren oder auch neulich in Norwegen, wo auch die Vermögensteuer nur so ein bisschen erhöht wurde, das führt sofort zu gewissen Reaktionen, die natürlich dann in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. So viel ist es dann auch nicht, aber das ist schon eben das Problem. Und deswegen sieht dieses Konzept ja vor, dass zumindest die G20-Länder das miteinander abstimmen. Und wenn das dann gelingt, dann sind die auch in der Lage, kleinere Länder, also so die typischen Steueroasen, wo die Schönen und Reichen dann hinziehen können. Also bei uns in Europa etwa die Schweiz oder Österreich oder Monaco oder Singapur oder irgendwelche karibischen Inseln und so weiter. Na, das funktioniert natürlich jetzt, weil das nicht richtig koordiniert ist. Wenn sich die großen Länder aber einig sind, dass man diese Steuerflucht unterbinden soll, dann ist das kein Problem, weil letzten Endes, nicht wahr, das Sozialprodukt der Welt wird eben in den großen Ländern maßgeblich mitproduziert und dort sind die Finanzmärkte und deswegen haben diese Länder auch Mittel und Wege zu vermeiden, dass da größere Steuerflucht entsteht.
Aber halten Sie das für realistisch, dass die ganz zentralen Player, also zum Beispiel auch gerade die USA, da mitmachen? Da braucht man sich ja wahrscheinlich unter Donald Trump zum Beispiel keine Illusionen machen.
Ja klar, das ist natürlich das Problem und solche Prozesse dauern eben sehr lange. Aber völlig ausgeschlossen ist es nicht, denn auch in anderen Bereichen der internationalen Steuerpolitik haben wir in den letzten Jahrzehnten ja schon beträchtliche Fortschritte gemacht. Denken Sie zurück an die 90er Jahre. Da konnte sich ja niemand vorstellen, dass man die Steueroase und das Bankgeheimnis in der Schweiz knacken würde. Das ist dann aber irgendwann mal passiert. Hm. Ja, oder bei der internationalen Unternehmensbesteuerung, da hatten wir ja auch derartige Exzesse, dass da mittlerweile schon ein gewisser Konsens besteht, dass man zumindest die schlimmsten Auswüchse einschränken muss. So weit sind wir natürlich bei der Vermögensbesteuerung noch nicht. Aber es ist eben natürlich schon ein Phänomen, dass die Mittelschichten und auch die Besserverdiener in den Industrieländern gerade in Deutschland sehr hoch belastet werden, während eben die Superreichen auf ihre Riesenvermögen und Riesenvermögenseinkommen häufig nur Steuersätze haben, die eher niedriger sind als das, was dem höheren Erwerbseinkommen an den Staat abführen.
Wenn Sie jetzt diese Riesenvermögen nochmal ansprechen, es gab ja Berechnungen, das könnte weltweit ca. 250 Milliarden Dollar Einnahmen bringen, eine solche Mindestbesteuerung für Superreiche. Sie haben für Deutschland Einnahmen von zwischen 5 und 17 Milliarden Euro berechnet. Das sind ja erstmal gar nicht so große Summen, mit denen man jetzt gar nicht so viel machen kann. Wie kommt das denn, wenn wir da doch über solche Billionenvermögen als Grundlage sprechen? Oder ist das dann gar nicht am Ende so ein wirksames Instrument?
Das sind natürlich nicht viele Leute, die diese riesigen Vermögen haben. Deswegen wachsen da die Bäume nicht in den Himmel. Beziehungsweise man müsste dann eben diese Vermögensgrenze schon deutlich niedriger ansetzen. Also etwa, wenn man bei 100 Millionen schon einsetzt, dann sind es immerhin 17 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ja durchaus schon ein beträchtliches Volumen. Wenn man noch weiter runtergeht, könnte man höhere Einnahmen erzielen. Dann ist aber so ein bisschen das Problem, dass man dann relativ viele Steuerfälle hat. Und außerdem ist man dann schon auch im Mittelstand drin, der dann unter Umständen dann doch letzten Endes mehr Steuern zahlen muss. Das will man eben auch nicht. Also deswegen sind die Möglichkeiten da schon begrenzt. Aber es geht ja auch nicht zuletzt darum, eben einfach mehr Steuergerechtigkeit zu haben, ohne dass da jetzt die wirtschaftliche Entwicklung großartig behindert wird.
Ein Argument unter anderem von FDP-Vertretern, wenn es um eine nationale Vermögenssteuer geht, ist ja immer, das wäre so aufwendig und so teuer, das umzusetzen, wenn man dann jeden Porsche, jedes Gemälde, jede Villa bewerten muss. Wenn wir jetzt bei diesem Vorschlag über Milliardäre oder mehr als 100 Millionen Vermögen sprechen, die wahrscheinlich aber dann Investments in zig Ländern verteilt haben, haben wir schon drüber gesprochen. Wird das dann nicht noch teurer und noch aufwendiger, sowas zu bewerten? Wäre das überhaupt möglich?
Es geht ja nicht um viele Fälle bei den Superreichen, wo man ein beträchtliches Steueraufkommen erzielen kann. Selbst wenn man noch berücksichtigt, dass man auch ein paar mehr ermitteln muss, weil man kennt ja nicht genau die Grenze, ab der dann die Steuer einsetzt, dann schätzen wir so ein Verwaltungs- und Selbstbefolgungskosten von 4-5% des Steueraufkommens, damit müsste das ausgehen. Das ist jetzt klar, das ist nicht einfach, die vielen Vermögen zu ermitteln und auch zu bewerten. Aber das geht ja, das machen die Steuerpflichtigen intern ja auch. Und von daher ist das ein Befolgungsaufwand, der letztlich nicht höher ist als bei der Einkommensteuer oder bei den Unternehmenssteuern.
Das sagt Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und als kleine Empfehlung noch ein anderes Interview zu diesem Thema aus unserer Umweltsendung heute. Da stand die Frage im Zentrum, ob denn auch ärmere Länder von einer solchen Steuer profitieren würden und ob nicht vielleicht die Vereinten Nationen der bessere Rahmen für solche Bemühungen wären. Das finden Sie bei uns in der Deutschlandfunk-App. Milliardär wird man als Vorstand eines DAX-Konzerns vielleicht nicht sofort, aber sehr reich kann man durchaus werden. 2023 sind die Gehälter der Top-Manager noch einmal deutlich gestiegen. Die Spitzenreiter haben bis zu 10 Millionen Euro verdient. Und bei solchen Zahlen stellt sich dann natürlich die Frage, lässt sich das noch mit Kriterien wie Leistungsgerechtigkeit begründen? Jan Plate berichtet.
Die durchschnittliche Vergütung pro Vorstandsmitglied ist um 5,8% geklettert, wie aus der Studie von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW, hervorgeht. Im Schnitt hat ein einzelnes Mitglied aus der Leitungsriege demnach rund 3,6 Millionen Euro bekommen. Volkswagen-Chef Oliver Blume bricht laut DSW die Schallmauer von 10 Millionen Euro. Er war im vergangenen Jahr mit 10,3 Millionen Euro inklusive seinem Gehalt als Porsche-Chef der Spitzenverdiener der Studie. Auf Platz 2 liegt Björn Gulden vom Sportartikelhersteller Adidas mit 9,2 Millionen Euro. Den dritten Platz belegt Christian Sewing von der Deutschen Bank, der 9 Millionen Euro erhalten hat. Geld, das die Aktionäre bezahlen und darüber abstimmen. Von daher sehen Experten wie Dr. Christoph Altmann von der Goethe-Universität kein allzu großes Problem.
Solange die dieses Geld, das ja ihr Geld ist, dafür ausgeben wollen, ist da eigentlich kein ethisches Problem, wo man sonst vielleicht eins vermuten würde.
Gerhard Minnermeier, Professor für Wirtschaftsethik von der Goethe-Universität Frankfurt, zieht den sportlichen Vergleich.
Man braucht das richtige Personal und das muss man bekommen. Wie im Fußball auch, muss man eventuell mal viel Geld hinlegen, um die richtigen Personen zu bekommen.
Dabei kritisiert die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz die Transparenz der Vergütungsberichte, die nur schwer zu vergleichen seien. Fast jedes Unternehmen habe eine andere Art der Darstellung. Ein anderer wichtiger Punkt: Es kann nicht schaden, Ziele festzulegen, und oft sind die Vergütungen aufgeteilt. Der Studie zufolge sind 43% in der Regel an Ziele geknüpft, die in 3 Jahren zu erreichen sind. 25% der Vergütung gibt es bei kurzfristigen Zielen, die man schnell erreichen kann. Dem kann Dr. Christoph Altmann von der Goethe-Universität nur zustimmen.
Es sollten natürlich diese Ziele möglichst präzise formuliert sein, damit es dann hinterher da auch keinen Interpretationsspielraum gibt. Und was vor allem wichtig ist, dass die Ziele auch nicht zu kurzfristig gewählt werden. Denn dann besteht ein gewisser Manipulationsspielraum, möchte ich mal sagen.
Zumal eine Neiddebatte aufkommen könnte. Den Personalaufwand pro Mitarbeiter hat die Vorstandsvergütung um den Faktor 40 überstiegen. Deswegen mag diskutiert werden, ob auch Mitarbeiter stärker am Erfolg eines Unternehmens beteiligt werden und sie so vielleicht mehr verdienen könnten. Andererseits sind Gewerkschaften und Mitarbeiter da auch kritisch, weil das Gehalt dann stark schwanken kann und nicht zuverlässig planbar ist.
Jan Plate über die Millionengehälter der DAX-Vorstände.
Es könnte so schön sein, wenn KI wirklich dein Freund und Helfer wäre.
In der Landwirtschaft wird natürlich viel Technik eingesetzt, viele hochkomplexe Maschinen zur Ernte, zur Verarbeitung, zur Fütterung und so weiter. Aber was könnte künstliche Intelligenz für Bäuerinnen und Bauern bringen? Darum geht's heute in unserer Sommerserie. Und Mirko Smiljanic ist bei seiner Recherche unter anderem auf den Roboter Barry gestoßen.
Ein Gewächshaus bei Stuttgart, Erdbeerkulturen, soweit das Auge reicht. Rot und saftig wachsen sie in Stellagen, die sich über viele hundert Meter entlang schmaler Gänge ziehen. Die Früchte sind erntereif. Von menschlichen Erntehelfern fehlt aber jede Spur. Geerntet wird trotzdem, und zwar von einem Roboter, den seine Entwickler Barry nennen. Barry ist 2 Meter lang, 1 Meter breit, etwas mehr als 1 Meter hoch und verfügt als zentrale Einheit über einen mehrgelenkigen Roboterarm mit kombinierten Greif- und Schneidewerkzeugen.
Also ganz grob sieht es so aus, dass der Roboter durch die Reihen fährt. Die Erdbeeren wachsen rechts und links in Stellagen, das heißt so auf Brusthöhe, in Rinnen. Und über die Kameras, die Bilderkennung, erkennt er die Früchte und schneidet sie dann quasi am Stiel direkt über der Frucht ab, greift sie gleichzeitig und legt sie in die Verkaufsschälchen ab.
Hanna-Luise Braun, Co-Geschäftsführerin der Firma Organifarms GmbH in Konstanz. Die Organifarms GmbH ist an 2020 von 3 jungen Softwareentwicklern, eine Frau, 2 Männer, in Berlin gegründetes Start-up-Unternehmen. Sie fragten sich damals, wie lässt sich der enorme Mangel an Erntehelfern lindern? Ein Problem, das sich während der Corona-Pandemie noch einmal zugespitzt hatte. Ihre Antwort: Roboter sollen die Aufgabe übernehmen. Dabei war ihnen schon damals klar, ohne KI geht gar nichts.
Also wir setzen jetzt auch schon künstliche Intelligenz ein. Und die kann natürlich aber immer auch noch weiter trainiert werden, sodass sie in der Zukunft eben noch besser weiß, wo befinden sich die Früchte, wie komme ich da gut hin, wie kann ich vielleicht auch einen schnelleren Pfad planen. Und die KI lernt ja auch ständig, immer wenn sie im Einsatz ist. Das bedeutet auch, dass einfach durch längere Einsatzzeiten, durch mehr Roboter, die wir im Feld haben, die KI automatisch auch intelligenter und besser wird und wir dadurch auch die Geschwindigkeit beispielsweise erhöhen können.
Künstliche Intelligenz lässt sich natürlich auch auf andere Bereiche der Landwirtschaft übertragen. So Professor Till Meindl, Vorstandsmitglied der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft e.V. in Frankfurt am Main und Mitarbeiter am Institut für Bau- und Landmaschinentechnik der TH Köln.
Ich nenne mal einige Beispiele aus der Pflanzenproduktion, also aus dem Ackerbau. Hier zielen KI-unterstützte Systeme auf eine noch präzisere Landbewirtschaftung ab, als wir sie bereits heute betreiben. Satelliten, Drohnen, eine Vielzahl von Sensoren sowie Wettervorhersagemodelle liefern den Landwirten Daten, die bei korrekter Analyse und Aufbereitung helfen, den Zustand der Ackerflächen und der angebauten Kulturen in Echtzeit zu überwachen.
Mittlerweile nutzen 10% aller deutschen Landwirte KI-gestützte Systeme, was aber auch bedeutet, 90% stehen ihnen noch reserviert gegenüber. Till Meindl wundert das nicht. Umfragen zeigen auch,
dass viele Landwirte fürchten, dass eine zu starke Überwachung durch einen zu laxen Umgang mit den sensiblen Daten eine Gefahr für den Betrieb darstellt.
Trotz solcher Probleme wird KI mittelfristig die meisten Bereiche des Agrarsektors durchdringen, so Hanna-Luise Braun von der Organifarms GmbH. Der Erdbeervollernter Barry entwickelt sich auf jeden Fall vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels zu einem Renner.
Der kann 24 Stunden arbeiten, die Batterie wird einfach ausgewechselt, einmal am Tag, sodass er eben auch keine Zeit hat, in der er irgendwo stehen muss und laden, sondern er kann direkt weitermachen und dadurch eben 24/7 eingesetzt werden.
Ein Beitrag von Mirko Smiljanic zu Einsatzmöglichkeiten für KI in der Landwirtschaft. Und jetzt ist uns Samir Ibrahim zugeschaltet und wird uns auf den aktuellen Stand beim Börsengeschehen bringen. Lassen Sie uns vielleicht mit dem Softwarekonzern SAP starten, der heute mit einem Rekord hoch. Wie kommt es dazu?
Ja, man hat Zahlen vorgelegt und festgestellt, das Cloud-Geschäft, einer der Schwerpunkte bei SAP, läuft richtig gut. Man hat den Stellenabbau etwas stärker forciert. Das spart natürlich auch Geld, hat am Ende unterm Strich zu einem Sprung beim Gewinn im operativen Geschäft geführt und der Aktie in der Tat heute ein Rekordhoch beschert. Aktuell noch ein Plus von 6% und das hat den restlichen Markt auch gleich mitgezogen. SAP ist ja nun mal im DAX ein Schwergewicht, hat also den DAX mit nach oben gezogen. Ein Teil der Gewinne von heute sind inzwischen im Laufe des Nachmittags wieder weggebröckelt, aber aktueller Stand jetzt noch 18.542 Punkte, also 0,7% im Plus.
Porsche wiederum hat seine Prognose gesenkt. Da spielt ein überschwemmtes Zuliefererwerk eine Rolle. Mit welchen Folgen?
Ja, es werden Alu-Teile fehlen, das hat Porsche eben mitgeteilt. Zentraler Bestandteil jedes Autos, das produziert werden soll, nun kann nicht produziert werden wie geplant. Das ist eben das, was Porsche befürchtet. Man weist eben darauf hin, dass Bänder stillstehen werden und das kommt natürlich insgesamt nicht gut an, wenn Porsche halt nicht so liefern kann wie geplant. Die Aktie ist heute einer der größeren Verlierer und verliert aktuell noch gut 3%.
Dann müssen wir unbedingt noch über Bosch reden. Das Unternehmen hat heute Schlagzeilen gemacht mit einem Milliardendeal im Bereich Gebäudetechnik.
Ja, 7,4 Milliarden insgesamt, das ist mal eine richtige Ansage. Ist die größte Transaktion der Firmengeschichte, die Bosch da gestemmt hat. Es geht konkret um Klimatechnik, gerade für kleinere Gebäude, sprich also Wärmepumpen, Klimageräte, die man sich einverleibt von Johnson Controls. Das ist ein irisches Unternehmen, das aber über eine große Marktmacht verfügt und Bosch möchte damit eben auch seine Marktposition speziell in den USA und Asien stärken. Kam heute so semi, wenn ich das so sagen darf, an. Man wusste im Vorfeld schon, dass sich da was tun würde. Die Gerüchteküche war da schon eine Weile am Brodeln. Die Aktie zwischendurch auch im Minus. Es ist ja halt eine sehr, sehr große Summe. Die tut Aktionären in der Regel recht weh, aber inzwischen haben sich diese Verluste minimiert, die Aktie quasi unverändert.
Und zum Schluss noch der Blick auf Euro, Anleihen und Gold.
Ja, der Euro etwas zurückgegangen, der Referenzkurs bei 1,0860 $. Die Umlaufrendite bei 2,48% und der Goldpreis bei 2.406 US-Dollar je Feinunze im Londoner Handel.
Informationen von Samir Ibrahim, ganz herzlichen Dank dafür. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft auch schon zu Ende. Hier folgt gleich Kultur heute mit Antje Allroggen. Und da geht es in der Reihe Freund und Feind darum, wie man heutzutage Freundschaften schließt und vielleicht auch wieder beendet. Mein Name ist Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend.